Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Predigttext aus dem 2. Korintherbrief, dem 4. Kapitel. Wir haben uns von aller schimpflichen Arglist losgesagt. Wir handeln nicht hinterhältig und verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern lehren offen die Wahrheit. So empfehlen wir uns vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen Wesen. Verzeihung, jedem menschlichen Gewissen. Wenn unser Evangelium dennoch verhüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren gehen. Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Herr, segne und regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, der 6. Januar, das ist das Fest Epiphanias. Früher sind da die heiligen drei Könige gefeiert worden, die ja nur in der Legende Könige sind, denn eigentlich waren es ja Wissenschaftler, Sterndeuter, Astronomen oder Astrologen, wie man sagen will. In der Bibel steht kein Wort von Königen. Aber es sind halt Könige geworden. Aber der Charakter des Festes für Protestanten, vor allem seit der Reformation, ist eben der geworden, dass es mit dem Aufgehen des Lichtes in Christus zu tun hat, mit der Aufleuchtung, Epiphanie, der Erscheinung des Lichts. Und das Licht, da haben wir ja mehrfach darüber gesprochen, oder ich habe darüber gepredigt, besser gesagt, dass das ein wunderschönes Symbol ist, Licht und Finsternis, für Zustände, die wir vorfinden in uns, in dieser Welt. Und dass es sehr hilfreich ist, mit diesen Symbolen zu denken. Und ich habe davon gesprochen, wie es in der Physik ist. Ich sehe nicht einen einzigen von euch. Ich sehe keinen hier im Raum, weil keiner ja Licht absondert. Es sei denn, er hätte eine Taschenlampe dabei. Und solche Leuchten gibt es unter uns jetzt auch wieder nicht, dass sie so einen Automatikstrahlen da hätten, sondern ich sehe den Widerschein des Sonnenlichts oder des Lichtes der Glühlampen. Nur so geht's. Und so ist es auch so, dass wir angeleuchtet werden von der Gnade Gottes, dass sie aber nicht einfach nur in uns drin bleiben soll, sondern auch wieder was abstrahlen soll. Das ist eigentlich der Prozess christlichen Glaubens, dass wir diese Gnade, diese Liebe kapieren irgendwo, aber dann nicht in uns aufspeichern und sagen, ach, wie lieb hat uns Gott, sondern dass wir das auch weitergeben, dass es durch uns durchstrahlt. Aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Diese Welt hat das Licht wahrhaftig nötig. Im Alten Testament wurde das Ganze, die ganzen Erwartungen auch mit diesem Leuchtmenschen verbunden, mit dem König. Man hat halt damals so gedacht. David war für viele, der König David war für viele zunächst einmal der Messias, die Messiasgestalt, weil sie gedacht haben, es muss ein König sein. Anders konnte man da nicht denken. Einer, der all diese Dinge in die Welt bringt, die da fehlen in dieser Dunkelheit. Der den Leuten was zu essen gibt mal. Der Wohlstand bringt, dass man sich wohlfühlt. Der jeden Krieg von den Menschen wegnimmt und ihnen Frieden gibt. Natürlich, indem er der Mächtigste ist. Und indem er Verhältnisse schafft, wo wirklich Recht ist, wo keiner sich ungerecht behandelt fühlt und wo eine gerechte Ordnung unter den Menschen ist. Damals, wie gesagt, hat man gesagt, das muss ein König sein, weil man sich's nicht anders vorstellen konnte. Wir haben es im Psalm ausführlicher gesprochen und für unsere heutigen Ohren als Demokraten klingt es schon ein bisschen komisch. Aber dass wir Demokraten sind, denke ich, und dass wir in einer relativen Freiheit ja auch inzwischen leben, hat, denke ich, auch damit zu tun, dass dieses göttliche Licht ein Stück umgesetzt wurde. Auch zu Jesu Zeiten haben viele erwartet, dass Jesus nun die weltliche Macht übernimmt, dass er dieser König wird, dass er die Römer aus dem Land jagt. Die Römer haben ja damals, ihr kennt es wahrscheinlich eher von Asterix her oder so, aber die Erwachsenen kennen es eher aus dem Geschichtsbuch. Die Römer haben damals gewütet wie die Berserker. Die sind ja in die Länder gegangen, weil sie ausnehmen wollten und weil es ihnen vor allem auf ihren Vorteil, finanziellen Vorteil und auf die Macht ankam und nicht auf die Menschen mit ihrer Herrschaft. Da ist viel Blut geflossen, viele Tränen sind geflossen und viel Armut hat geherrscht. Und dann kam dieser Jesus, den sie als Christus verehrt haben, dann haben viele auch noch gedacht, ja, der wird König, der wird die Römer aus dem Land jagen. Und viele haben sich enttäuscht abgewandt, als er nicht das Schwert genommen hat, sondern gesagt hat, jetzt lasst mal das Schwert stecken. Man kann nicht Frieden mit Gewalt verbreiten. Aber er hat dann das Ganze umgemünzt, indem er das wohl ein Stück angenommen hat, diese Erwartung, aber dann gesagt hat, ja, aber wir sind Kinder Gottes. Wir alle sind Träger dieser Hoffnung. Wir alle haben zu leuchten und nicht irgend so ein König. Das ist eine Wurzel geworden der immerhin 2000 Jahre laufenden Bestrebungen, dem einzelnen Menschen damit Verantwortung zu geben, Ehre zu geben und Achtung, wegzugehen von der Konzentration auf einen einzigen, denn nur einer soll Gott sein, soll Herrscher sein, nämlich Gott, wie es auch in diesem Text nochmal gesagt wird. Das ist nicht einfach. Für Protestanten aber ist es eine ganz zentrale Geschichte. Protestanten wollten, egal wo diese Reformation jetzt stattgefunden hat und wann, ob das bei Martin Luther war, ob das bei Zwingli war, ob das bei Jan Hus war oder bei Waldo in Lyon schon lange Zeit vor Martin Luther, dem ging es immer darum, in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen und sie umzugestalten im Sinne der Bibel und im Sinne der Verheißung Gottes. Dass hier in dieser Welt wirklich konkret Licht wird. Und sie haben Kirche auch anders verstanden, als sie damals war. Die damalige Kirche im Mittelalter hat sich ja verstanden als Regenten der Welt, wo Menschen nur Heil finden konnten, wenn sie in dieser Kirche waren und dieser Kirche gedient haben, die selbst wiederum Herrschaft war. Und die haben gesagt, nee, Kirche darf nicht Selbstzweck sein, sondern Glaube muss in diese Welt hinein leuchten und muss diese Welt verändern. Denn die Welt ist noch lange nicht so, wie sie sein wird. Das Reich Gottes, der Inbegriff von Liebe, von Gerechtigkeit und Frieden, das Reich Gottes fällt nicht auf einmal vom Himmel, so wie ein Automatismus, sondern wir sind mit eingeladen, daran zu bauen. Wir sind Mitstreiter und Mitarbeiter Gottes, indem wir diese Welt verändern. Und so ist Glaube für gute Protestanten nicht etwa ein frommes Gefühl, das man findet in der Kirche und damit Schluss, sondern es ist viel mehr. Glaube ist natürlich das Annehmen und das sich sonnen auch im Licht von Gottes Gnade, seiner Liebe und Vergebung, aber nicht, dass wir es als frömmliches Gefühl irgendwo in unserer Seele festhalten, sondern dass wir es weitergeben, dass wir leuchten wie so ein Lampenschirm, der nicht selbst leuchtet, sondern der beleuchtet wird und dann das Licht besser verteilt und dorthin bringt, wo es hingehört, nämlich in die dunklen Ecken und zu denen, die Angst haben, die ungerecht behandelt werden. Wir haben Ordnungen zu schaffen in dieser Welt aus unserem Glauben heraus. Also die Reformationen nennen, haben alle Glauben auch politisch verstanden, weil sie gesagt haben, es genügt nicht, wenn ich fromm bin und Gottes Willen wahrnehme, sondern ich muss es auch umsetzen. Das geht eben nur, wenn man auch in die Ordnung dieser Welt mit eingreift und sich mit einbringt. So wie die Alten geglaubt haben, ein König wird's richten und jedem nachgerannt sind, der sich angeboten hat als so ein Messias-König, so ist es, denke ich, doch bei uns in Christi-Sinne so, dass wir alle bei uns selbst es suchen sollen. Ja, und wie geht das jetzt? Jesus hat da wunderbare Formulierungen gefunden. Nachdem in der Zeit vor ihm man gesagt hat, ja, du musst Gesetz 1 bis 701 einhalten und das ist schon alles in Ordnung, aber so ist es ja wohl nicht. Jesus hat die Formulierung gebracht, alles, was du willst, dass dir die anderen tun, das tu ihnen auch. Das ist das Gesetz und das Evangelium. Wer sich so verhält, der macht schon automatisch richtig. Was willst denn du, wie die anderen zu dir sind? Die sollen natürlich lieb zu dir sein. Was willst du, wie die anderen zu dir sind? Ob Lehrer oder Klassenkameraden oder sonst was, die sollen gerecht mit dir umgehen. Und wir alle wollen, dass andere zu uns kommen, wenn es uns schlecht geht, dass sie uns Wege zeigen, dass sie uns helfen und uns warm halten und lieb drücken, wenn es mal kalt um uns herum ist. Wir alle wollen, dass andere uns so akzeptieren, dass wir, wie wir sind und. All dieses. Das ist also eine wunderbare Formulierung. Wer sich so verhält, kann im Grunde genommen nichts falsch machen und gegen kein Gesetz verstoßen. Ich meine, gut, es gibt auch andere Gesetze, dass man im Straßenverkehr rechts fahren soll, das ist damit. Aber wir erwarten, dass sich alle so verhalten und dann sollten wir es auch tun. Aber als Grundgesetz, als Grundregel ist das wunderbar. Kant hat es später übernommen, viele andere auch. Kant hat versucht, eine vernünftige Ordnung zu postulieren und dabei auch seinen kategorischen Imperativ. Eine schöne Sache. Er hat es dann anders gesagt. Er hat gesagt, verhalte dich so, dass man dein Verhalten zur Richtschnur für alle machen könnte. Ja? Also frag immer, was dient den anderen und verhalte ich mich auch so, dass die Gesellschaft, dass wir als Gemeinschaft davon auch profitieren. Also das ist beim Dieb, der neben der Ladenkasse steht, der sich dann überlegt, diene ich mit diesem Verhalten jetzt nur mir oder diene ich damit vielleicht der Gemeinschaft? Bestimmt nicht, ja. Aber wir bräuchten keine Gesetze, wir bräuchten keine weiteren Ordnungen, sagt Kant, wenn wir uns nur daran halten. Wenn wir nur gut zueinander sind, wenn wir nicht egoistisch sind und. Ist natürlich nicht einfach. Aber wenn das so ist, dann ist das eine neue Ordnung und dann strahlt auch ganz viel Licht in der Finsternis dieser Welt. Jesus Christus, wie bringen wir den in die Welt? Ein Nachsatz übrigens noch zu den Protestanten. Die Protestanten haben es als ihre Aufgabe immer angesehen, so in das öffentliche Leben einzuwirken. Nicht die Kirche war das Ziel ihres Handelns, sondern die Welt. Die Kirche ist nur Hilfsmittel, während sie in anderen Konstruktionen oft das Ziel ist dieses Handelns. Also die Kirche muss sich eigentlich überflüssig machen, wird sie aber noch lange nicht machen. Und so ist es auch heute so in vielen katholischen Ländern, so in Italien und so in Frankreich, sind besonders viele Protestanten, also aus der Minderheit, in führenden Positionen in der Wirtschaft und in der Politik. Und zwar deswegen, weil es für die Protestanten ein Stück Ethos ist. Ihr Glaube hat sich zu manifestieren, indem sie nicht die Hände in den Schoß legen, sondern diese Gesellschaft mitgestalten. Und zwar nicht irgendwie, sondern im Sinne der Bibel, im Sinne des Evangeliums, im Sinne des Reiches Gottes, wie es vor uns steht. Aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Wir haben es alle nötig. Und es geht dabei nicht um uns selbst, sondern es geht um andere. Es geht auch um andere, die noch gar nicht leben. Denn mit unserem Verhalten, mit dem, was wir tun und lassen, prägen wir auch das, was in Generationen sich erst auswirkt. Man kann es auch übertreiben natürlich. Im Protestantismus gab es Phasen, die haben gar nicht gut getan. Das ist der Puritanismus, wie er übrigens in den USA weit verbreitet ist noch. Ja? Wo man also dann so weit geht, dass man dem Einzelnen dann die Verantwortung für die ganze Welt aufbürdet. Wo jeder dann gesagt kriegt, an dir hängt's und nur an dir. Und wo der Einzelne nur seinem Gewissen ausgeliefert ist, das ja eigentlich oft viel mehr Streicheleinheiten gebrauchen würde als Zeigefinger. Der Puritanismus bei uns ist ein Stück Geschichte geworden, Gott sei Dank, weil er den Menschen nicht gerecht wird. Weil wir letztlich auch dieser Welt nichts dienen, wenn wir nicht tanzen gehen und nicht ins Kino gehen und sowas. Die sind ja so weit gegangen, oft, dass sie gesagt haben, Vergnügen schadet. Vergnügen verbraucht Energie, die du eigentlich brauchst, um ganz ernsthaft diese Welt zu gestalten. Man muss sich also auch mal was Gutes tun, ne? Braucht man. Und man überhört dabei auch zum Beispiel die zweite Hälfte bei dieser Aufforderung Jesu, liebe deine Nächsten. Liebe deine Nächsten. Aber der Jesus hat dazu gesagt, wie dich selbst. Man muss auch an sich denken dürfen. Und man muss sich auch freuen dürfen, sonst kann man keine Freude verbreiten. Und wenn auf einem Gesicht kein Leuchten ist und keine Freude, dann ist es auch unheimlich schwer, die anderen zu vermitteln. Und es gab durchaus auch eine Tradition christlicher Predigten, wo jemand auf der Kanzel steht und sagt, freut euch! Es geht nicht. Also, da ist genug Licht. Das tut uns gut. Und wir wissen im Grunde genommen, um was es geht. Aber wir befinden uns auch in einer Phase des Protestantismus in Deutschland zumindest, wo wir uns viel zu sehr mit uns selbst beschäftigen. Es geht nicht in erster Linie ums Kirchendach und die Besoldungsordnungen oder sonst irgendwas, sondern es geht um diese Welt da außenrum. Es geht um die Menschen, die Hunger haben, die jetzt kalt haben. Es geht um die Ordnungen in dieser Welt, wo die Menschen an vielen Stellen viel zu kurz kommen. Es geht darum, dass sich viele Menschen jetzt flüchten in Fundamentalismus und so schreckliche Dinge. Fundamentalismus ist übrigens immer auch puritanisch, egal wo und egal bei welcher Religion. Freudlos, was ganz Schlimmes. Das Licht von Gottes Gnade und Liebe leuchtet wie die Sonne. Es leuchtet ganz hell. Und dazu hilft uns Kirche, Gottesdienst und Gemeinschaft, dass wir uns das wieder klar machen. Und uns gegenseitig Mut machen. Aber nicht, dass wir irgendwas Frommes im Herzen haben, sondern dass wir es auch weitergeben, raus in diese Welt, zu den Menschen, denen wir begegnen, in die Ordnung, mit denen wir es zu tun haben. Aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unserem Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden. Amen.